Hallo bei 50 über 50. In diesem Podcast geht es um die zweite Lebenshälfte. Hier hörst du persönliche Geschichten und Gespräche mit ExpertInnen rund um die großen Themen des Älterwerdens. Diesen Sommer mache ich zwar eine kleine Pause, aber anders als sonst läuft der Podcast weiter. Mit euren Lieblingsfolgen der letzten Jahre zum nochmal anhören. Ich war erstaunt, wie nah und aktuell sich die Gespräche auch mit etwas Abstand anfühlen. Einige dieser Gespräche haben auch ihren Platz in meinem Buch gefunden. Es heißt, so alt war ich noch nie. Nur für den Fall, dass ihr es noch nicht gelesen habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den 50 über 50 Klassikern. Heute mit Sheila DeLisse. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Hast du irgendwas erwartet von der Zahl? Wie ging es dir so davor?
Davor war ich schon, glaube ich, leicht angespannt, bevor ich 50 wurde. Und als ich 50 wurde, habe ich gar nicht groß gefeiert. Also ich habe, glaube ich, damals einfach zu meinem Mann gesagt, ich möchte es eigentlich nur ruhig angehen lassen. Und ich glaube, einfach nur eine Flasche Champagner einfach trinken. Und wirklich, also es sollte aber Champagner sein, nicht Sekt, einfach eine Flasche Champagner. Einfach einen ruhigen Tag, einen ruhigen Abend haben. Also ich wollte gar nicht so Millionen Menschen um mich haben irgendwie. Und nachdem ich 50 geworden bin, habe ich mich so kurz innerlich geprüft und habe gedacht, 50 eigentlich genauso an wie gestern auch. Also das war eigentlich gar kein großes Ding.
Mhm. Und fühlst du dich jetzt mit 55 anders als mit 50?
Ich muss mich tatsächlich immer wieder daran erinnern, dass ich 55 bin oder 55. Ich glaube, ich werde 55 in Oktober.
Ach so, sorry.
Alles nicht schlimm. Das ist alles nicht schlimm. Das ist alles nicht schlimm. Wirklich heute gedacht, so, du bist 55. Ich habe mir das früher ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, mit 55 ist man irgendwie schon alt. Ja, so. Aber ich fühle mich gar nicht alt. Und ich fühle mich auch... Fühle ich mich älter als mit 50? Eigentlich auch nicht. Also ganz, ganz seltsam.
Und gibt es irgendwas, was du jetzt mit 55 besser findest als vor 10 Jahren?
Ich glaube, ich habe viele Dinge, glaube ich, mehr im Griff. Ich meine, wir lernen ja so und so als Menschen immer dazu, ne? Und ich glaube, ich habe mehr gelernt, mich auch abzugrenzen und wirklich auch relativ lässig auch Nein zu sagen. Ne? Einfach wirklich zu sagen, das möchte ich nicht und fertig. Ich glaube, ich bin auch mutiger geworden. Also ich war jetzt so und so jetzt nicht so ein super ängstlicher Mensch, aber ich bin, glaube ich, noch mutiger geworden und bin noch mehr in mir gesettelt als vor 10 Jahren. Das auf alle Fälle, würde ich schon sagen.
Und in welchen Bereichen bist du mutiger geworden? Hast du mal ein Beispiel?
Ich glaube, also mit Mitte 40 hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können, dass ich dann irgendwann mal Bücher schreibe und irgendwann mal, ich habe ja damals eine Kassenarztpraxis gehabt, quasi sehr, sehr busy, volle Praxis immer. Und die wahrscheinlich oder die Vorstellung damals, den kassenärztlichen Sitz abzugeben und einfach mal an Arbeit zu reduzieren, hat mir, glaube ich, schon ein bisschen Angst gemacht. Ich habe gedacht, oh, wie wirst du das denn schaffen? Du musst ja Rechnung bezahlen und so weiter. Das habe ich dann später auch gemacht, das war überhaupt gar kein Problem. Heutzutage weiß ich, so berufliche Entscheidungen, meistens, wenn man da eigentlich ein ganz gutes Gefühl hat, kann man es eigentlich probieren. Also man kommt ja auch an den Punkt, finde ich auch, wo man feststellt, dass das Leben echt kurz ist, wirklich kurz. Und dass du wirklich nur die Dinge bereust, die du nicht versucht hast. Also das ist, glaube ich, mehr zu meinem Mantra geworden.
Das verstehe ich gut, das kann ich auch richtig gut nachvollziehen. Ich habe ein Interview gehört, was du gerade gestern gegeben hast. Mhm. Da hast du gesagt, dass du 104 werden willst.
Ja, genau.
Woher kommt diese Zahl?
Also es sollte irgendwas über 100 sein. Also eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre so 120 so hier die Anballgröße. Aber da traue ich mich noch nicht, weil ich noch nicht so weiß, ja, wie fühlst du dich dann mit 100 und so. Also ich will auf alle Fälle schauen, dass ich irgendeine Form von Gebrechlichkeit oder Schwäche so weit wie möglich hinausschiebe. Echt so weit wie möglich, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich habe Kraft, mein Kopf funktioniert gut, ich habe wenig bis keine Schmerzen. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, komplett schmerzfrei zu sein, aber wenig Schmerzen und dass ich gesund bin und möglichst wenig Medikamente nehmen muss. Und wenn ich all das machen kann, ich nehme immer so als vielleicht Anhaltspunkt dieses, ich glaube, das habe ich gestern auch gesagt, tanzen auf Hochzeiten. Mhm. Ne? Also wirklich, dass du sagen kannst, du tanzt auf Hochzeit deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Urenkelkinder, all diese Dinge. Ne? Und das, wenn man das immer noch machen kann, das ist so ein bisschen mein Ziel. Ja? Und wenn es bis 120 geht, auch gut.
Und was ist mit den Jahren, die dann wirklich schwierig werden, wo du dann nicht mehr tanzen kannst, aber noch andere Dinge tun kannst?
Es geht ja darum, eigentlich diese Dinge zu verhindern, wenn es geht. Also oder wenigstens viel dagegen zu tun, dass es nicht so wird. Es gibt einfach ein paar Dinge, die ich weiß, die man machen muss. Ne? Man muss seine Muskulatur aufbauen und man muss seine Muskulatur erhalten. Wir wissen ja, dass ab dem, ich glaube, 45. Lebensjahr dass wir Frauen auch bei Eintritt auch in die Wechseljahre 3% unserer Muskelmasse jedes Jahr verlieren. 3%, das ist eine Menge. Je mehr Muskelmasse du verlierst, desto schwächer wirst du natürlich, ja. Und dann, man merkt auch daran, ja, das in Marmeladenglas aufmachen wird schwierig, ne? Dinge schleppen wird schwierig, wenn man da nicht einfach aktiv dagegen vorgeht. Und je weniger Muskelmasse du auch hast, desto müder bist du dann auch, ne? Also ältere Menschen sind ja oft so, dass die nicht nur an Knochenmasse verlieren, sondern auch an Muskelmasse. Und das wäre so etwas, wo ich sage, da will ich was dagegen unternehmen. Es gibt ja, Gott sei Dank, im Internet bzw. im Instagram gibt es so ein paar Accounts, gerade von älteren Athletinnen, die sind 70, 80, zum Teil Mitte 80, ja, die sehen top aus. Und die zeigen Bilder, wie sie aussahen mit Anfang 50 und da waren sie so ein bisschen übergewichtig und keinen Sport gemacht. Und viele von denen haben in späten Jahren angefangen, dann wirklich zu trainieren und genießen ihr Leben und reisen um die Welt und sehen wirklich top aus. Und das ist etwas, wenn ich das tun könnte, damit ich möglichst viel vom Leben habe, dann auf alle Fälle. Also dann, ich hoffe eigentlich gar keine schwierigen Jahre zu haben, sagen wir mal so. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Gesunde Ernährung und wirklich auf mich aufpassen. Und mehr kann man tatsächlich nicht machen.
Ja, also es ist ja auch interessant, im Grunde so in unserem Alter ist man ja durch seinen Körper, weil man ihn mehr spürt, finde ich ja auch dazu gezwungen, sich einfach besser um sich zu kümmern, ne?
Absolut, absolut.
Wenn du jetzt sagst, du machst Kraftsport und achtest auf deine Ernährung, wie trickst du denn dein Gehirn aus? Weil dieses Bild von den Athletinnen, die 80 sind, das ist irgendwo da hinten. Mhm. Und aber vor dir steht die Pasta. Weißt du?
Ah ja, okay. Du meinst, wie schafft man das, diszipliniert zu sein?
Ja, genau.
Das geht relativ einfach, weil dadurch, dass mein Körper so funktioniert, dass sobald ich irgendwas mache, was meinem Körper nicht gefällt, lässt das mich sofort wissen. Sofort. Mhm. Also Teller Pasta, Klassiker, ich esse einen Teller Pasta und habe danach sofort richtig, also einen Blähbauch und bin müde und bin gereizt und so. Also ich kriege sofort die Quittung. Mhm. Ich habe gestern Abend das erste Mal seit bestimmt 3-4 Wochen habe ich ein Glas Rotwein getrunken. Also überhaupt, ich habe jetzt seit Silvester trinke ich eigentlich keinen Alkohol mehr, hat mir einfach nicht mehr geschmeckt, war irgendwie. Und gestern Abend habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, heute Abend probiere ich einfach mal ein Glas Rotwein. Hat sehr gut geschmeckt, aber ich probiere es, ich merke es heute. Ich merke es heute auf alle Fälle. Ich habe nicht so 100% meine Kraft und meine Leistung, wie ich es sonst habe. Ich habe auch heute Morgen zu meinem Mann gesagt, ich mag Rotwein, aber ich glaube, Rotwein mag mich nicht mehr. Ne? Das spüre ich dann so ein bisschen. Deswegen ist das eigentlich relativ, relativ easy. Also, aber ich glaube, jeder muss persönlich an den Punkt auch kommen, wo er das feststellt. Es nützt überhaupt nichts, irgendwelchen anderen Menschen Vorschriften zu machen, zu sagen, du darfst das nicht mehr und das darfst du nicht mehr. Nein, derjenige muss immer, jeder hat so seine eigene Reise, glaube ich. Und jeder muss selbst auf den Punkt kommen, wo er sagt, das bekommt mir nicht mehr und fertig. Und dann ist es auch kein Problem mehr.
Gab es irgendeinen Punkt, an dem du gemerkt hast, oh, jetzt werde ich älter, jetzt ist irgendwas anders?
Oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe es auch gut schleichend die letzten paar Jahre gemerkt. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, das fing an, als ich anfing, für mein allererstes Buch zu schreiben und einfach mehr gesessen habe. Und habe dann gemerkt, ich habe seltsame Rückenschmerzen und mein Rücken wurde einfach richtig steif. Und dass ich jeden Abend mich bewegen musste und dehnen musste und meinen Rücken ausknacken musste. Und das sind so die ersten Dinge, wo man sagt, okay, das hast du früher nicht gehabt.
Wie alt warst du da?
Moment, das muss also ungefähr 5 Jahre her gewesen sein. Ich denke so mit 50, 49, 50, 51 so um den Dreh. Seitdem kamen immer mehr so Sachen dazu, ne, dass man eben mehr Körperschmerzen bekommt, Gelenkschmerzen bekommt. Ich habe letztes Jahr Schulterbeschwerden beidseits entwickelt, relativ intensiv. Also ich hatte wirklich Bewegungseinschränkungen an beiden Schultern. Die Diagnose nennt sich Frozen Shoulder und das gibt es relativ oft.
Mhm, auch einhergehend mit den Wechseljahren,
ja,
oder?
Genau. Und ich war ziemlich sauer darüber, dass mir das passiert ist. Weil ich dachte, warum passiert mir das? Gut, da habe ich jetzt auch viel dagegen getan, aber das kam aber auch aus einer aktiven Entscheidung heraus, weil ich ständig Schmerzen hatte und diese Frozen Shoulder ist auch eine Art Autoimmunstörung, also eine Störung des Immunsystems. Und Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben, wissen, die sind dauernd kaputt. Die sind dauernd kaputt, sie fühlen sich dauernd erschöpft. Und ich habe einfach zu meinem Mann gesagt, ich will mich nicht mehr so fühlen. Ich will das nicht mehr. Ich will keine Schmerzen haben, also ich will mich nicht dauernd erschöpft fühlen. Und so legte sich für mich auch so ein Schalter um, dass ich sagte, okay, jetzt musst du wirklich jetzt musst du wirklich darauf achten, dass du dich wirklich gut ernährst und dass du viel schläfst und dass du viele Dinge veränderst in deinem Leben. Ja? Weil dafür, weiß ich nicht, wenn man jeden Tag und jeder Tag erschwert ist dadurch, dass man sich schlecht fühlt, ist doch doof. Das ja, finde ich doof.
Trotzdem schaffen es ja ganz viele nicht, ne?
Sich umzustellen? Mhm. Ja, das ist, ja, aber ich glaube, das ist einfach eine individuelle Reise, wie gesagt. Ne? Mhm. Also ich glaube, da spielen auch andere Faktoren hinzu. Beispielsweise, was Essen oder Alkohol anbelangt, das liegen vielleicht tiefere Geschichten begraben, mhm. wenn die man sich immer mit Essen vielleicht getröstet hat oder mit Alkohol getröstet hat oder mhm. whatever, dann geht das vielleicht nicht so ohne weiteres. Ne? Das mhm. ist, das ist dann vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, aber ich habe halt auch dieses, und da ist vielleicht der medizinische Hintergrund einfach, habe ich immer vor Augen, dass ich denke, das möchte ich nicht. Ne? Ich möchte nicht gebrechlich sein. Ich möchte nicht, also ich habe überhaupt nichts gegen graue Haare. Also ich freue mich, wenn ich dann ganz schlohweißes Haar habe, so wie diese älteren Models. Das fände ich total super. Das finde ich auch toll. Ich will dann auch irgendwie so eine lilane Strähne irgendwo haben. Das finde ich dann total toll. Das ist es nicht. Aber ich will mich einfach nur nicht schlecht fühlen. Das ist es. Mhm. Ja.
Ja, und das ist ja das Schöne, dass man durch Selbstverantwortung dafür sorgen kann, ne? Also bis zu einem gewissen Grad, ne?
Eben.
Natürlich immer Dinge, die passieren können, auf die man keinen Einfluss hat.
Eben, genau. Ja.
Wie ist deine gesellschaftliche Wahrnehmung des Alterungsprozesses, sagen wir es mal so allgemein, also gerade in Bezug auf Frauen?
Das ist kulturell sehr, sehr, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Es kommt ganz darauf an, wo man ist. Wenn wir in Deutschland nehmen, ist man natürlich ländlich, altert man anders als in Städten. Mhm. Und ich finde, so fast im gesamten süddeutschen Raum ländlich altert man auch anders. Wenn man den Vergleich nimmt zwischen älteren Frauen in Deutschland und älteren Frauen in beispielsweise Spanien, ein riesiger Unterschied fällt einem dort auf. Ja, die Frauen in Spanien, die Alter natürlich auch, aber sie achten immer noch auf sich, die gehen mit rotem Lippenstift aus dem Haus. Also es ist ein anderer Umgang damit. Man ist eine elegante ältere Dame. Ja. Mhm. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, es ist verpönt. Also wenn man vielleicht elegant und gut aussehen bleiben möchte, 50 plus, fühlen sich viele dazu berufen, mit einem darüber diskutieren zu müssen. Ja. Ob das denn jetzt so alles sein muss und diese ganze Jugendwahn und kann man nicht einfach akzeptieren, dass man jetzt älter wird. Das hat mit Akzeptanz von Alter überhaupt nichts zu tun. Ja. Das hat etwas damit zu tun, wie die Person, die man ist, sich ausdrücken möchte. Und ich habe letztens gelesen, das Alter ist eigentlich nur eine Fortsetzung der Jugend. Und da habe ich gesagt, ja genau, ich konnte es total nachvollziehen. Weil ich fühle mich ganz, ganz oft immer noch so im Kopf wie mit 20. Oder ich habe Erinnerungen mit Anfang 20, Mitte 20 und die sind mir noch genauso präsent und fühlen sich nicht fremd an, sondern ich bin immer noch der Mensch, den ich war. Es ist eine Fortsetzung. Genauso aber ist es so, dass ich in meinen 20ern Menschen kennengelernt habe oder in meinen 30ern, die waren damals schon so alt im Kopf, so alt werde ich niemals sein. Ja? Mhm. Und entsprechend sind die halt, wenn die altern, alt.
Auch alt. Naja, man sagt ja auch, dass das wahre Selbst gar nicht altert. Ne?
Richtig, also, ja, genau, ja,
dass
richtig.
Dass das wirklich
ja.
in dir drin ist und dann sind die vielleicht auch einfach schon alt geworden. Ja, das kann ja schon sein.
Genau.
So, bei allem, was man körperlich machen kann, glaubst du, dass man sich auch psychisch auf die Lebensphase vorbereiten kann? Findest du es zum Beispiel wichtig, alte Themen, die immer wieder kehren, aufzuarbeiten, bevor man 50 oder 60 oder so wird?
Ich glaube nicht, dass es da einen zeitlichen Deadline gibt, um diese Dinge zu machen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher an Lebensabschnitten gebunden. Mhm. Ich glaube aber auch, dass diese Themen die Angewohnheit haben, rauszukommen, wenn es Zeit ist, sich auch an sie, sich mit denen zu befassen. Also es sind meistens unpassende Zeiten, ja, wo man plötzlich dann irgendwie merkt, da ist irgendwie noch, ich sage jetzt mal irgendwie, Groll auf die Mutter wegen der Kindheit oder irgendwie sowas, ne? Dass man irgendwie merkt, okay, beispielsweise die Mutter wird älter und es kommen immer welche alten Themen oder alte Dynamiken hoch und es ist Zeit, sich damit jetzt auseinanderzusetzen, vielleicht mal, damit man sich als erwachsener Mensch davon befreien kann. Aber ich glaube nicht, dass das an Zahl gebunden ist, ehrlich gesagt.
Also hast du nicht so das Gefühl, dass du jetzt deinem 10 Jahre jüngeren Ich raten würdest, geh mal irgendwie an die Wurzel deiner Themen, damit du dann befreit in eine neue Lebensphase starten kannst?
Das nicht mit Mitte 40, nee, ich hätte eher mal mit, ja, vielleicht vor 15 Jahren eher mal. Mhm. Aber ich glaube, vieles entwickelt sich auch organisch. Deswegen hatte ich das jetzt nicht so. Aber ich habe auch Patienten, die ganz viele Dinge auch im hohen Alter aufarbeiten. Ne? Die kommen mit 70 und sagen, ich bin als Kind von meinem Bruder jetzt missbraucht worden, damals 1950 oder so, ja. Und die sagen, ich rede das erste Mal jetzt drüber. Wie gesagt, da gibt's kein Limit. Die einfach sagen, so, ich bin jetzt so alt geworden, vielleicht ist jetzt einfach mal Zeit für eine neue Liebe, neue, einfach, oder einfach sich einfach mal aus diesen Dingen einfach zu befreien, einfach, ne? Das ist, glaube ich, so ganz wichtig.
Und glaubst du, dass das für jeden richtig ist? Weil Verdrängung hat ja im Grunde auch eine Funktion. Und glaubst du, dass es Menschen gibt, die besser verdrängen sollten und manche, die besser aufarbeiten sollten?
Generell halte ich Verdrängen für keine sehr gute Strategie, weil die Dinge gehen ja nicht weg und die arbeiten ja im Hintergrund weiter. Das ist wie wenn man altes Wurstbrot hat und man versteckt es einfach unter dem Teppich, als dass man es wegschmeißt. Ja, da würde ich es doch eigentlich lieber, weißt du, was ich meine? Da würde ich es doch eigentlich wieder weg. Da ist es manchmal leichter, das wegzuschmeißen, aber es ist immer leichter gesagt als getan, weil diese Traumata, die uns passieren in der Kindheit, wenn die sehr, sehr stark sind, so dass wir das Bedürfnis haben, sie zu verdrängen, weil sie einfach zu schmerzhaft sind. Manche Dinge sind einfach zu schmerzhaft. Es ist ja so, dass ein Teil von dir auch in diesem Alter auch einfriert. Quasi, wenn dir irgendwas passiert mit 8, sagen wir mal, dass du erlebt hast, dass deine Eltern sich streiten oder dass, sagen wir mal, was ganz Schlimmes, dass Vater und Mutter gehauen hat und keine Ahnung und also irgendwas Schlimmes und das hast du einfach verdrängt. Mit 8, dann ist es oft so, dass dein Selbst in dieser Zeit so ein bisschen einfriert. Das bedeutet, um da dran gehen zu können, müsstest du eigentlich an ein 8-jähriges Selbst dich wenden und sagen, guck mal, wir schauen uns das jetzt beide gemeinsam an. Also es ist ein Prozess. Ich finde es ein bisschen vermessen zu sagen, jeder muss das machen. Also es soll ja jeder sich entwickeln, wie er will. Ich denke, gesünder ist es, wenn man diese Dinge angeht, diese schmerzhaften Dinge.
Das heißt quasi, dir ist was passiert, du warst 8 und ein Teil von dir, den du jetzt mitgenommen hast, der ist aber immer noch 8 und du solltest eigentlich da hingehen, um den zurückzuholen in dein jetziges Alter, also den anzupassen.
Genau, das ist wirklich man, das ein Teil von deiner, deswegen kommt man da nicht weiter, ja, weil das 8, also jetzt bleiben wir immer noch bei der 8-Jährigen, also das 8-jährige Mädchen hält immer noch an diesem Schmerz fest und erlebt das immer wieder so, ne? Und deswegen ist das eigentlich so, das ist oft ein Grund, warum wir als Erwachsene auch an diese Dinge auch häufig überhaupt nicht drankommen, ja, weil die ein bisschen versteckt sind. Also müsste im Prinzip, gibt es Therapiearten, das zu machen, also Traumaaufarbeitung und so weiter, um da wirklich dahin zurückzugehen und diese Dinge mal wirklich aufzuarbeiten. Dann als erwachsenen Mensch zu begegnen und zu sagen, okay, bleiben wir immer noch bei dem Beispiel, Vater hat Mutter geschlagen und ich habe es verdrängt, weil es so schlimm war, dass man einfach sagt, okay, das war damals, wie es war oder whatever, aber mit erwachsenen Worten das Ding anzunehmen. Also ich glaube auch, ganz, ganz viel bei der Aufarbeitung von Traumen ist ja eine Akzeptanz. Ja. Manchmal kannst du überhaupt nichts dagegen tun, aber manchmal kann man einfach nur akzeptieren, dass es so ist. Einfach nur, okay, ich habe ein Trauma aus der Kindheit oder das und das oder ich habe, keine Ahnung, ein sexuelles Problem oder so. Und dass man einfach sagt, das ist vielleicht, du empfindest es als Problem, aber es ist einfach, akzeptier es einfach. Das ist einfach so, wie es ist. Ne? Also das sind einfach jetzt so, aber so ganz große Themen, die ich da jetzt so gerade anschneide.
Nee, du bist ja auch als Sexualtherapeutin.
Nee, bin ich nicht. Also ich bin keine ausgebildete Sexualtherapeutin, aber du bist als Gynäkologin, irgendwann mal kommst du gar nicht mehr drum herum. Ja. Sagen wir mal so.
Aber ich habe irgendwie Dr. Sex im Hinterkopf.
Ja, nee, das ist ein Aufklärungskanal. Ja, genau, da machen wir Aufklärung im Prinzip. Also dann einfach für junge Leute. So was passiert, wenn ich einen Tampon vergesse. Keine Ahnung, kann ich ein Kondom zweimal verwenden? So diese Alter. So, Spoiler, nein, bitte kein Kondom zweimal verwenden. Ja.
Okay. Ja, auch jüngere Menschen hören nicht zu. Also herzlich willkommen an alle.
Genau. Also das jetzt nicht so, aber es lernt man so ein bisschen. Also es ist auch ein Interessensgebiet auch von mir, weil ich das hochspannend finde einfach. Ne? Ja, aber so ist es. Aber wie gesagt, man kann es niemandem vorschreiben, die Dinge aufzuarbeiten. Und ich glaube, vieles zeigt sich dann oft, wenn es vielleicht an der Zeit ist, sich damit zu befassen und es dann nach Möglichkeit loszulassen oder zu akzeptieren, aber nicht mehr die Wurstbrot unterm Teppich zu lassen.
Ja, sehr gut. Gibt es in deinem Leben irgendwelche prägnanten Themen, die du mit der Lebensphase jetzt so zwischen 50 und 60 verbindest oder die du vielleicht so ein bisschen auf dich zukommen siehst?
Ich glaube, bis auf das Thema, dass die Gesundheit priorisiert wird. Ich glaube, ich habe das noch nie so gemacht in meinem Leben. Noch nie. Wirklich noch nie. Ich habe immer, ich meine, wer mich kennt aus dem Studium weiß, ich habe ja früher geraucht wie ein Schlot. Wirklich geraucht wie ein Schlot. Also 1 bis 2 Päckchen am Tag waren völlig normal. Auch später auch das Feiern und keine Ahnung was, habe ich nie wirklich so drauf geachtet. Ich habe, bis ich Mitte 40 war, gegessen, wozu ich Lust hatte. Also wirklich so, pff. Und jetzt ist wirklich, glaube ich, die erste Lebensphase, wo ich sage, okay, ich achte da jetzt wirklich extrem auf die Gesundheit. Ansonsten für Themen für das Weitere, für die weiteren oder die nächsten 20 Jahre ist so ein bisschen auch die Frage, wo wollen wir leben?
Mhm.
Also nicht nur wie, sondern wo. Also in welchem Land, in welchem Klima. Ne? Also vielen von uns zieht es ja in die Sonne und zu Recht, es fühlt sich einfach besser an in der Sonne als immer nur grau und grau. Und das sind solche Dinge, die ich also ganz, ganz oft mit meinem Mann bespreche und auch so einfach Lebensträume. Also ich sage immer zu ihm, meine Fantasievorstellung, meine Fantasie, hätte ich irgendwo alles getan, was ich tun wollte. Und dann habe ich ein ganz, ganz großes Stück Land mit einem ganz, ganz großem oder mittelgroßem Haus, muss ich so groß sein, also ein Haus mit einem ganz großem Stück Land. Und dann habe ich da ganz viele Hunde.
Und Pferde.
Das ist so. Ich bin gar nicht so ein Pferdetyp.
Okay,
ich finde Pferde ganz, ganz, ganz schön, aber ich kann keine Pferdesprache. Also ich gucke sie an und so und manche gucken sie mich auch an, aber ich habe da kein Ding. Also Hunde, super. Mhm. Ich würde am liebsten ganz viele Hunde retten auf der ganzen Welt, ne? Und die aufpäppeln und keine Ahnung. Also,
kannst ja so eine Auffangstation dann machen.
Ja, genau.
Das finde ich cool.
Das ist das auch immer, was ich tue, wenn ich mich aufmuntern will. Mhm. Es ist ja manchmal, wenn du in Social Media gehst, gibt es ja alle möglichen Schreckensnachrichten und schlimme Dinge und ganz fürchterlich. Mhm. Und es gibt ja so ein paar Accounts, die zeigen immer noch schöne Dinge mit Hunden. Ne? Wie, keine Ahnung, wie Hunde irgendwo gerettet werden. Oder es gibt einen Account von einem Mann, ich glaube, der ist in Thailand. Da hat, ich glaube, schon 30, 40 Hunde, die alle so eine Art Rollstuhl haben.
Ja, das habe ich auch schon.
Und dann geht man denen alle an den Strand und die Hunde freuen sich richtig da. Und dann gucke ich die an und denke, siehst du, eigentlich, die Hunde bringen uns alles bei.
Ja.
Ja, die sind nicht irgendwie traurig oder depressiv oder haben irgendwelche Komplexe, weil die jetzt ihre Hinterbeine nicht bewegen können. Mhm. Die machen sich auch keine Sorgen, was morgen ist, sondern die sind jetzt am Strand und rennen da rum und finden es toll. Mhm. Ja, und ich finde, das ist so das, was ist eigentlich fast eine lebenslange Aufgabe, ja, dass man nicht zurückschaut, aber auch nicht zu sehr nach vorne schaut und sich verrückt macht.
Mhm.
Ja.
Da fällt mir gerade so ein, gerade in der Menopause, ne?
Mhm.
Fällt das sehr besonders schwer. Also ich habe jetzt bald so einen Termin zum Check-up, um die Hormone mal zu bestimmen, weil ich bin so richtig missmutig.
Mhm. Kenn ich gar nicht. Ja, furchtbar. Das ist furchtbar und es ist super, dass du das kontrollieren lässt und das nicht einfach irgendwo auch wie Wurstbrot unterm Teppich
kannst.
Es geht nicht. Also es gibt ja manche, also ich bin eigentlich so ganz gut hormonell eingestellt, aber ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich da in Schieflage gerate. Und ich finde, das Tückische ist, das braucht, bis man das merkt. Bis man merkt, irgendwie, du bist nicht mehr du selber. Ne? Oder häufig ist es meine Umgebung, die sagen, was ist los mit dir? Du bist irgendwie so aggressiv oder du bist dies oder du bist das oder du bist total vergesslich. Manchmal habe ich den Kopf wie ein Sieb und ich kann mich auf nichts konzentrieren. Ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz wichtig, sich da auch darum zu kümmern, weil die mentale und emotionale Gesundheit wirklich so wichtig ist. Und was Hormone oder hormonelle Schieflagen mit unseren Emotionen machen können, wird, glaube ich, ganz weitläufig unterschätzt.
Mhm.
Ganz weitläufig. Also ich höre das immer wieder von Patienten, die woanders ausgelacht werden, so nach dem Motto, Hormone können nicht bestimmen, was sie denken. Wo ich dann eigentlich antworten möchte und frag das mal einen 17-jährigen Jungen. Ne? Also ob ein Hormon bestimmt, was er denkt. Ja, also doch durchaus. Ja. Und wenn man über Gebühr traurig ist und nicht weiß, wieso, dann sollte man das unbedingt angehen. Also ich habe viel zu viele Frauen schon erlebt, die, wo man wirklich so zusehen konnte, wie sie so echt und nicht falsch verstehen, so ein bisschen welk werden. Und damit meine ich nicht Haut oder sonst irgendwas, sondern die es ist wie so eine Pflanze, was so die Blätter einfach so hängen lässt, weil sie einfach traurig sind. Ne? Das ist nicht schön. Es ist behebbar, aber es ist nicht schön. Und man sollte einfach als Frau wissen, du kannst da was gegen tun, was völlig safe ist, und einfach dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Ja.
Ja.
Und du bist ja eine große Freundin der Hormonersatztherapie.
Genau, richtig, genau.
Und würdest du das immer direkt beginnen oder fängst du zum Beispiel bei der Therapie auch erstmal mit anderen Maßnahmen an, mit pflanzlichen Mitteln oder wie auch
immer? Nee, auf keinen Fall. Also ich fange überhaupt nicht mit pflanzlichen Mitteln an, wenn es um die Psyche geht. weil pflanzliche Mittel können sehr lange brauchen, bis sie greifen. Also wir reden von so 6 Wochen. Und man hat manchmal einfach keine 6 Wochen Zeit, um sich schlecht zu fühlen, bis man was bemerkt. Sondern man möchte eigentlich recht schnell ein Ergebnis haben. Ja? Und gerade bei Stimmungsschwankungen ist das Hormon Progesteron, was eine Rolle oft spielt, dass es fehlt, ist häufig auch das Erste, was ausfällt. Und man kann das wirklich safe einfach ganz niedrig dosiert ersetzen. Einfach mal gucken, was passiert. Und das ist der Weg, den eigentlich alle gehen sollen. Ja? Dass man, was heißt alle gehen sollen? Also ich erkläre das jetzt, was ich damit meine. Was der Standard ganz, ganz oft in deutschen Arztpraxen ist: Du bist depressiv, hier hast du ein Antidepressivum oder gehst zum Psychologen. Und das wird beides nicht wirklich was bringen. Also der Antidepressiva wird nichts bringen oder vielleicht ein bisschen was bringen. Und das Gespräch wird auch nichts bringen. Weil ich meine, okay, du kannst dich da vielleicht auskotzen einmal die Woche, aber es ist nicht, du wirst davon dich nicht wirklich besser fühlen. Du wirst nicht diesen Turnaround-Effekt haben, den man sonst hat, wenn man einfach diesen Hormonmangel einfach begleicht. Und das ist das, was ich immer sage, begleich den Hormonmangel zuerst. Wenn du immer noch merkst, da sind Themen, kann ja sein, dass du noch eine Depression on top entwickelt hast, wobei das sieht anders aus als einfach nur sich schlecht fühlen. Oder aber auch du merkst, du hast einfach Gesprächsbedarf. Ja, vielleicht sind da Themen in der Ehe gekommen, vielleicht sind Themen in Bezug auf die Eltern, die Kinder, irgendwas. Ja, dann mach das. Aber erstmal gucken, dass die Hormone ausgeglichen werden, weil diese Psycho-Ecke in die Frauen in die Psycho-Ecke immer abzustempeln und die da zu lassen, ja, und die von dort aus dann in Psychokurkliniken zu bringen und sonst irgendwas, wenn man da nicht rechtzeitig eingreift, haben viele von diesen Frauen so richtig so eine Karriere hinter sich, ne? So richtig so eine Klinik-Kuraufenthalt, hier, dies, das, und es ist immer, ich finde es ärgerlich. Ja, ich finde es richtig ärgerlich.
Weil es unnötig ist.
Weil es unnötig ist.
Und weil dann vielleicht der Schritt zur Hormonersatztherapie auch gar nicht mehr gegangen wird, weil man denkt, das bringt ja eh alles nichts,
was so so ungefähr. Also man muss auch gerade bei vielen Patientinnen, bei vielen Frauen, die gerade auch so eine Geschichte hinter sich haben und auch ihre eigenen, sagen wir mal, medizinischen Vorstellungen oder Theorien davon haben, warum es ihnen so schlecht geht, muss man erstmal ganz viel reden und erklären, dass ihre Theorien vielleicht nicht stimmen, dass man vielleicht einen anderen Weg mal probieren sollte. Ja, das ist das. Und ich bin deswegen so ein Verfechter, weil man damit wirklich überhaupt nichts falsch machen kann. Du kannst damit nichts falsch machen. Du kannst damit kein, ich sag's einfach, du kannst damit keinen Krebs auslösen oder sonst irgendwas. Du probierst es aus und guckst, wie du dich fühlst.
Aber da müssen wir jetzt tatsächlich nochmal drauf eingehen, weil diese Rückfragen ja immer kommen. Ne? Das ist ja immer noch das große Gespenst, was umgeht. Du kannst ganz klar den Satz sagen, du kannst nichts falsch machen und du kannst keinen Krebs damit auslösen.
Ja.
Warum sagst du das so klar, wo so viel Unklarheit draußen besteht?
Das Progesteron ist im Prinzip das, jetzt, weil wir jetzt beim Thema Progesteron sind, was dein Eierstock sonst hergestellt hat. Ja? Wenn dem so wäre, dass dein Eierstock jeden Monat Dinge produziert, die Krebs machen, würden wir alle wahrscheinlich keine 40 Jahre alt werden. Ja? Das ist einfach ein natürlicher Stoff, schlicht und ergreifend. Das hat mit den Hormontabletten, die eigentlich den Namen Hormontabletten nicht mal wirklich verdienen, weil das waren ja keine menschlichen Hormone, sondern so abgefahrene, modulierte Pferdehormone, also auch nicht mal das reine Pferdehormon, sondern auch noch moduliert, chemisch modifiziert, die man in Tabletten gepackt hat. Ja, und auch da waren die Zahlen eigentlich nicht überzeugend, dass das irgendeinen Krebs ausgelöst hat. Also das war alles, es war Fake News, ein Klassiker, der sich im Prinzip fortgesetzt hat über die Jahre. Aber nicht mal das benutzt man mehr. Also ist deswegen.
Und dieses Krebsrisiko ist nicht nur bei Progesteron auszuschließen, sondern auch bei Östrogen und
bei Östradiol und Testosteron ist es so, dass wir in Beobachtungsstudien gesehen haben, dass Frauen, die unter Hormonersatz stehen, deutlich, also auch mit Östradiol und Testosteron, deutlich weniger Erkrankungen haben. Also Bluthochdruck, Schlaganfall, Demenz. Und auch Brustkrebs und Darmkrebs haben, als Frauen, die nichts nehmen. Ne? Und ich sage ja immer mit Hormonersatztherapie, wir stellen schlicht und ergreifend die falschen Fragen. Wir stellen die falschen Fragen. Die Frage muss nicht heißen, was passiert mir Schlimmes, wenn ich sie nehme, sondern was passiert mir Schlimmes, wenn ich sie nicht nehme. Und das ist eigentlich die viel interessantere Frage, weil da eigentlich ganz, ganz viele Dinge passieren müssen. Und nur dann kann eine Frau wirklich eine erwachsene Entscheidung treffen, was will ich jetzt machen, will ich es nehmen oder will ich es nicht nehmen. Ich muss ja erstmal Szenario A und Szenario B richtig kennen. Hm. Ich möchte noch, wenn ich das kann, noch ein bisschen was ins Verhältnis setzen.
Bitte.
Ja? Mhm. Es gab ja damals diese Studie, von der ich jetzt gerade auch erzählt habe, wo ein erhöhtes Brustkrebsrisiko mit einem Kombipräparat, also Kombipille, herausgekommen ist bei Frauen ab 60, und zwar um den Faktor 0,26. Also 0,26 bedeutet 26% höheres Risiko, Brustkrebs zu bekommen. Ja, klingt jetzt erstmal viel. 26% höheres Risiko. Und es war aber bei Frauen über 60 und man konnte das, man hat sich das nochmal angeguckt und konnte das alles soweit revidieren. Soweit so gut. Aber es gibt etwas anderes, was wir jeden Tag oder was viele Deutsche jeden Tag zu sich nehmen, sogar vielleicht zweimal am Tag und das ihr Leben lang, was ein gleiches oder sogar höheres Risiko hat, Krebs auszulösen. Und das ist Wurst. Wurstwaren. Gepökelte Wurstwaren, ja, ganz normaler deutscher Aufschnitt, ja, Leberkäse, what du willst, das ist alles ein Krebserreger Nummer 1, also Klasse 1. Das ist in den USA, ist in Klasse 1 eingestuft worden, zusammen mit Nikotin und Asbest, also Zigaretten und Asbest. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und wenn du jeden Tag Wurst isst, oder vielleicht sogar zweimal am Tag Wurst isst, dann besteht dein Risiko, als Frau Brustkrebs zu bekommen, ist auch bei 26, also 0,26. Und Prostatakrebs zu bekommen bei 64. Also ist richtig hoch. Mhm. Und ich höre jetzt niemand an der Wursttheke Menschen darüber aufklären, dass Wurst schlecht ist. Ja. Mhm. Warum hören wir das nicht? Also ich möchte das dazu einfach ins Verhältnis setzen, ja, dass man fast unverhältnismäßige Angst davor schürt, etwas zu nehmen, was bei dir Krankheiten sehr wahrscheinlich verhindern wird und dafür ganz viele andere Dinge einfach zulässt. Wir wissen also, da ein, zwei Gläser Wein am Abend bei der Frau ist deutlich gefährlicher für Brustkrebs, als Hormonersatz zu nehmen. Hm. Ja?
Woran merke ich, dass der Zeitpunkt ist, dass ich über eine Hormonersatztherapie nachdenken sollte oder zum Arzt gehen sollte?
Wenn du Probleme hast, wenn du zum Beispiel anfängst, schlechter zu schlafen, vermehrt zu schwitzen, wenn die Stimmung nicht mehr stimmt oder wenn sonst irgendwas in deinen 40ern kommt, Herzrhythmusstörung, Herzrasen, ja, irgendwas, wo du das Gefühl hast, irgendwas funktioniert hier nicht gut, dann ist es wahrscheinlich ein hormonelles Problem und da kann man da hingehen. Wenn man diesen Zeitpunkt aber nicht wahrnimmt, ja, und man bekommt mehr Symptome oder die Symptome gehen weg und ein paar Jahre später kommen neue Symptome hinzu und man sagt, nee, ich halte das aus und dann kommt dann die erste und die letzte Periode, kommt und geht und es ist 2-3 Jahre später und das hast du jetzt nun 5-6 Jahre lang ausgehalten und sagst, jetzt will ich das aber nicht mehr aushalten, ist es immer noch nicht zu spät. Also das kannst du immer noch anfangen. Ja? Also ich glaube, viele Frauen haben da so ein bisschen Angst, da irgendwie den Zeitpunkt zu verpassen und sagen, ja, jetzt bringt das nichts mehr. Nein. Also ein absoluter Cut-off für die Hormonersatztherapie ist eigentlich, wenn du nicht mehr gesund bist. Also das mit nicht mehr gesund bedeutet, du hast schon verkalkte Arterien, wenn du vielleicht auch noch ein Kettenraucher bist und völlig unkontrollierten Diabetes hast, sind das alles schlechte Zeichen, um eine Hormonersatztherapie zu beginnen. Oder aber, wenn du einen Brustkrebs schon bekommen hast, was hormonrezeptorpositiv ist. Das bedeutet, dass diese Tumor Rezeptoren auf ihrer Oberfläche hat, die, wenn die in Kontakt kommen mit Hormonen, dann eher mal vitalisierend wachsen. Ja? Man muss aber dazu sagen, und das sage ich auch immer wieder, die Frauen, die Brustkrebs haben, die hormonrezeptorpositiv sind. Das heißt nicht, dass es von den Hormonen ausgelöst wurde. Das ist komplett falsch. Der Grund, warum dieser Tumor Hormonrezeptoren an der Oberfläche hat, weil das dieser Tumor in einem früheren Leben normales Brustgewebe war. Und normales Brustgewebe ist voller Rezeptoren. Und dieser Rezeptorenstatus, wie wir Ärzte das nennen, heißt eigentlich nichts anderes, als dass es ein Ansatzpunkt ist für uns, diese Erkrankung zu therapieren, indem man einfach die Rezeptoren blockiert. Das war's. Ja, das hat überhaupt sonst nichts. Und ich glaube, da sind viele, viele Frauen sehr verunsichert, gerade wenn es heißt, die Mutter hatte einen hormonabhängigen Tumor in der Brust und das heißt, ich kriege das jetzt auch und so. Also da gehen lauter solche Missverständnisse rum und viele Ärzte bemühen sich nicht wirklich, das aufzuklären, ja, und zu sagen, hier, pass mal auf. Nur weil deine Mutter mit 70 Brustkrebs hatte, das hat wahrscheinlich überhaupt keine erbliche Komponente, hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. Ja.
Also wir wissen jetzt, was wir medizinisch tun können, was wir selber tun können, um unseren Körper fit zu halten. Mhm. Hast du vielleicht noch so fürs Mindset ein bisschen Futter, wie wir positiv in die Wechseljahre gehen können?
Also ein Mindset für die Wechseljahre ist sicherlich, dass man sich darauf freuen kann, sich endlich mal um seine eigenen Themen oder Projekte oder Hobbys oder was kümmern zu können. Das ist auf alle Fälle was. Dass man Dinge priorisieren darf, ja, dass man plötzlich Dinge für wichtig nehmen darf. Ansonsten, was ich ganz radikal gemacht habe, ist Menschen aussortieren, so schlimm das auch klingt. Mhm. Ich versuche meine Zeit nur mit Menschen zu verbringen, mit denen ich wirklich Zeit verbringen möchte. Mhm. Wirklich, also so im Privaten. Wenn man wenig Zeit hat, ich bin da nicht viel unterwegs. Ich bin ganz, ganz viel zu Hause. Ich bin ganz, ganz viel zu Hause mit meinem Mann oder mit meinen Kindern und verbringe Zeit mit einem Hund, bin da total glücklich und muss da jetzt nicht mehr mich mit 1000 Menschen treffen. Mhm. Das muss ich nicht. Wenn ich Lust dazu habe, ja, aber wenn ich dann merke, ich habe nicht so richtig Lust, dann will ich es eigentlich nicht machen. Mhm. Und was ich auch mache, ist, dass ich immer eigentlich von Freitagabend bis Samstagabend, also wir machen wirklich Sonnenuntergang Freitag bis Sonnenuntergang Samstag, haben wir keine, wir machen nichts. Wir bleiben zu Hause, wir gehen nicht in Social Media, wir gehen nicht groß im Computer, wir treffen uns da nicht groß mit Leuten, wir machen keine großen Shoppingtouren, wir entspannen einfach in diesen 24 Stunden. Mhm. Da bilden wir sozusagen einmal in der Woche so ein Kokon, so nur für uns. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön.
Super.
Ja.
Hast du vielleicht so zum Schluss noch mal einen Tipp, wenn man selber in diese Hormonumstellungsphase kommt und die Kinder vielleicht gleichzeitig?
Oh Gott, ja.
Was man tun kann, um so ein bisschen gelassener zu sein?
Oh mein Gott, ja, das ist ganz, ganz schwierig.
Das ist bei uns gerade so.
Das ist so anstrengend. Ich weiß, das ist so anstrengend. Also was die Kinder anbelangt, ist sehr, sehr wichtig, ganz viel wirklich nicht persönlich zu nehmen. Ja, weil man kann ja eigentlich nur steuern, wie man selber reagiert. Das bedeutet, dass man schaut, wie man auf die Kinder reagiert, wenn sie irgendwie pampisch werden oder frech werden oder die Tür zuknallen oder sonst irgendwas. Weil wir kennen ja die Erziehungsmethoden von unseren Eltern so, nein, und das geht nicht und bla und so. Aber die Eltern, also unsere Eltern haben uns ja erzogen, wie das damals üblich war. Heute ist das ja anders. Man muss ganz viel einfach mal durchatmen und wirklich überlegen, will ich das jetzt wirklich, lohnt sich das jetzt wirklich irgendwie, das Kind deswegen anzubrüllen? Und ich glaube, man muss sich so ein paar Dinge einfach vor Augen führen. Ein Teenager, was rumbrüllt, hat oft ein Problem, was es gar nicht so artikulieren kann. Es ist meistens wichtig, das erstmal nicht zu forcieren, zu sagen, was hast du denn, bla bla, weil die werden es nicht erzählen, weil die können es ja selber nicht so wirklich sagen, was mit denen los ist. Ne? Und ganz viel ist einfach die Kommunikation oder den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber über andere Wege. Ja, wenn man sieht, die spielen ganz viel Xbox oder whatever, ne? Fragen, was ist mit deinem Spiel, was machst du da, erklär es mir mal, wie ist denn das und so. Oder aber, dass wenn es Mädels sind, dass man guckt, was für Accounts folgst du, aha, warum findest du die gut, aha, interessant und so. Also Sachen sind ganz gut. Und dann fertig. Und dann in Ruhe lassen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und was ist auch immer wichtig, ist sich also wenn man überlegt, warst du jetzt streng genug, hast du jetzt zu viel rumgebrüllt, whatever. Wenn man ein Kind anbrüllt und sehr laut wird, dann ist es, oder irgendwie sogar irgendwas sagt mit, boah, du immer mit deinem ja, so. Darf man nicht vergessen, das Kind, ist es dann nicht so, dass das Kind dich dann weniger mag, wenn du die Fassung verloren hast, sondern es mag sich weniger, ja. Das darf man nicht vergessen, ne? Das ist, aber den Fehler machen wir alle, habe ich auch gemacht. Ich habe auch da zum Teil auch meine Tochter wirklich, weil ich dachte, ich muss die jetzt so ein bisschen erziehen, wie meine Mutter mich erzogen hat, ne. Das geht einfach oft nicht, ne? Und es ist wichtig, sich da manchmal zurückzuhalten. Hast du Mädels oder Jungs?
Ein Jung.
Ah, okay, ja, ich wünschte, ich könnte dir jetzt besseren Rat geben. Ich habe auch einen Sohn und manchmal ist da auch so kacke drauf, wo ich irgendwie denke, ja. Ich habe ein bisschen Übung, weil meine Tochter hat mir sehr große Freude bereitet in der Pubertät. Wirklich. Unfassbar. Und so, dass ich da jetzt weiß, solange die jetzt nicht wirklich mit fiesesten Worten kommen. Ne? Also da dürft ihr jetzt nicht zu mir irgendwie jetzt fick dich sagen oder sowas jetzt beispielsweise. Dürft ihr jetzt nicht. Also da wäre absolute Redline. Ne? Aber ansonsten anderen Dinge, wenn ihr merkt, der ist scheiße drauf, dann lasse ich ihn einfach. Mhm. Ja, das, ja.
Umso wichtiger, sich um seine eigene Hormonbalance zu kümmern, um genau. Das auch aushalten zu können.
Genau, ne? Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich selber auf Freiräume zu schaffen, wirklich da in ein Zimmer zu gehen oder weißt du, was ganz, ganz toll ist? Und eigentlich habe ich überlegt, ob ich darüber mal so eine Videoreihe machen. Frauen im Auto. Oder
herrlich,
Frauen im Auto. Ja, Auto. Nein, einfach, weil wie oft sitzt du da im Auto und hast jetzt einfach mal 5 Minuten für dich oder 10 Minuten für dich und hast das Auto vom Haus geparkt und denkst, ich gehe da jetzt einfach noch nicht rein. Ich bleibe einfach hier und atme einfach ein bisschen und habe einfach mal 20 Minuten für mich. Mhm. Ne? Frauen im Auto. Ja, oder du machst mal die Augen zu. Weißt du, was ich meine?
Ich mache
einfach mal. Da hast du einfach deinen Kokon. Da kann dir keiner irgendwas. Oder wenn sonst irgendwas ist, gehst du einfach ins Auto, schließt dich ins Auto und kannst auch im Auto rumschreien. Hört eigentlich auch keiner. Ja. Oder das finde ich so lustig, auch wenn du überlegst, Frauen in verschiedenen Lebensphasen im Auto, ne? Schminken sich oder brüllen Leute an oder hupen oder whatever, ja. Das ist, also unser Leben als Frau findet doch ganz viel im Auto statt. Und deswegen, also das Auto als Rückzugsraum, bleib einfach da sitzen und atme einfach mal durch, ja.
Wunderbar. Also ein besseres Schlusswort gibt es nicht, würde ich sagen. Sheila, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Danke, Vielen Dank. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.